Ja, okay. Dann fangen wir mal am besten an. Also, einige von euch werden ja vermutlich vorhin schon da gewesen sein bei Stefan Mertens Vortrag. An diesen Vortrag möchte ich gerne anknüpfen und mal so ein paar Überlegungen zum Übergang in diese Wirtschaftsform oder Gesellschaftsform präsentieren. Ja, also zunächst mal die Situation, die wir heute haben, ist die, dass ein geistiges Eigentum eingeführt wurde, vor ja größtenteils etwa 100 Jahren, ja in Bezug auf Buchdruck schon etwas länger. Also im Prinzip immer, wenn eine neue Form erfunden wurde, irgendetwas zu vervielfältigen, wurde dann immer eine Rechtsform entwickelt, wie man diese Vervielfältigung einschränken konnte. Und das nennt sich dann eben geistiges Eigentum. Dieses geistige Eigentum ist nicht ein Eigentum in demselben Sinne wie das materielle Eigentum, sondern eine Eigentumsform, die dem materiellen Eigentum übergeordnet ist. So, zunächst einmal, was ist das materielle Eigentum? Das ist eine Berechtigung, einen bestimmten Gegenstand auf alle erdenklichen Weisen zu benutzen, die eben dem Besitzer, Eigentümer dieses Gegenstandes zukommt. Das materielle Eigentum, das definiert sich dadurch, dass der Gegenstand eine bestimmte räumliche Ausdehnung hat und dadurch ist das eben Eigentum an diesem, in diesem bestimmten Raum vorhandenen Material. Das geistige Eigentum bezieht sich auch natürlich auf materielle Gegenstände, allerdings nicht auf die räumliche Ausdehnung von Gegenständen, sondern auf bestimmte Eigenschaften von Gegenständen. Dabei ist das geistige Eigentum von der Priorität her höher. Das heißt, wenn jetzt einer ein bestimmter Gegenstand kann gleichzeitig materielles Eigentum sein und geistiges Eigentum. Dabei hat natürlich der materielle Besitzer, Eigentümer das Nachsehen. Dadurch, da das geistige Eigentum höher angerechnet wird. Wenn du jetzt zum Beispiel eine CD hast, dann ist diese CD dein materielles Eigentum. Das materielle Eigentum ist dadurch definiert, dass die CD eine bestimmte Ausdehnung hat. Und dadurch kannst du dann sehen, abgrenzen, wo dieses Eigentum aufhört. Das geistige Eigentum an bestimmten Eigenschaften der CD, dass jetzt die CD rückwärts abgespielt satanistische Botschaften enthält und vorwärts abgespielt Windows installiert oder sowas, ist aber das geistige Eigentum eines anderen, nämlich des geistigen Eigentümers. Und das überschreibt bestimmte Rechte, die sich aus deinem materiellen Eigentum heraus ergeben, nämlich die CD kopieren zu dürfen oder auf bestimmte Arten benutzen zu dürfen, dadurch, dass nur der geistige Eigentümer das darf und der materielle Eigentümer nicht. So, dadurch wird dann der Sofern ich weiß, darf man nach dem Urheberrecht, nach dem Deutschen, 7 Kopien machen. Für ein privaten Gebrauch. Das schränkt dann aber die weiteren Kopien ein. Naja, egal. Auf alle Fälle, es schränkt bestimmte Eigenschaften ein, bestimmte Rechte, die materielles Eigentum normalerweise verleihen würde, sind dadurch eingeschränkt. Durch diese höhere Schicht, die Welt aufzuteilen. So, dann ist Technik heutzutage unsere Lebensgrundlage geworden. Das heißt, ohne technische Apparaturen aller Art, seien es nur Lastwagen oder Industrieroboter oder was weiß ich, könnten wir heute gar nicht mehr überleben. Das heißt, wenn man jetzt irgendeine Stadt mit 1 Million Einwohner sieht, die könnte nicht mehr mit Pferdewagen ernährt werden. Und auch nicht, selbst wenn die Leute die Lebensmittel vom Bauern auf dem Dorf in die Stadt selber hineintragen würden, könnte der Bauer ohne Traktor und ohne Mähdrescher das Feld nicht bestellen für 1 Million. Ja gut, dann kann es möglicherweise sein, dass es theoretisch geht, aber wenn man jetzt sich heute die ganze Struktur wegdenken würde, die wir heute haben, dann wäre ja nicht das automatisch so geregelt, dass irgendjemand einen Plan hätte, wie man das organisieren müsste, von einem Tag auf den anderen. So. Dann gibt es zurzeit ein Problem mit den Wissenschaften. Und zwar werden die immer theoretischer und weniger praxisangewandter. Das heißt, es wird rumspekuliert, wie irgendwelche Elementarteilchen aufgebaut sind, obwohl man noch nicht mal das geschafft hat, Stroh zu Gold zu spinnen oder so. Ja, das ist nicht gelöst, das Problem. Obwohl es theoretisch gehen soll. Und gleichzeitig interessieren sich die Leute immer weniger für die Wissenschaften. Das heißt, während vor 20 Jahren noch die Leute gerne gebastelt haben zu Hause, tun sie das heute nicht mehr, sondern setzen einfach nur noch Technik, die sie kaufen, ein. Das ist richtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass Wissenschaft für die breiten Massen immer zugänglicher wird, wie es eigentlich sein könnte. Sondern es sind einige, die sich sehr stark damit beschäftigen. Und die breite Masse, die kriegt immer weniger Wissenschaft und immer mehr Unterhaltung. Das heißt, während zum Beispiel vor ein paar Jahren noch regelmäßig irgendwelche Schulfunksendungen im Fernsehen kamen, ist das heute nicht mehr der Fall. Dafür kommen dann eben ein paar Soaps mehr. Egal, das können wir auch später vertagen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Naja, dann laufen wir auf ein Problem zu. Und zwar, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann verbrauchen wir die Rohstoffe. Und dann ist erstmal Sense. Allerdings können wir die Wirtschaft nicht wieder von vorne aufbauen. da früher der Rohstoffverbrauch mit der älteren Technik ja noch höher war. Das heißt, wenn das Erdöl jetzt zu Neige gehen würde und deshalb keine Verbrennungsmotoren mehr möglich wären, die mit Erdöl laufen würden, dann könnten wir jetzt nicht in der technischen Abfolge einen Schritt zurückgehen und mit Dampfmaschinen rumhantieren, weil das ja eine noch größere Verschwendung wäre. Und noch weniger bringen würde. Ja, dann noch ein anderer, ganz anderer Aspekt der heutigen Situation. Und zwar, dass also die Arbeit ist ja ziemlich sinnentleert für viele Leute. Das heißt, sie dient hauptsächlich dazu, über die Runden zu kommen und Geld zu verdienen. Na, dazu komme ich dann später nochmal drauf zurück. Jedenfalls für viele dieser angesprochenen Punkte scheint freie Software ein Hoffnungsschimmer zu sein, dass sich etwas zum Besseren ändert. Das heißt, dass das geistige Eigentum abgeschafft oder zumindest stark eingeschränkt oder in einem Bereich eingeschränkt wird, dass ja, Leute sich immer mehr für Wissenschaften interessieren werden, dass dadurch neue Technologien erfunden werden, die möglicherweise weniger Rohstoffe verbrauchen und uns deshalb die Lebensgrundlage noch für sehr lange erhalten werden. Ja, dann komme ich jetzt mal zu den Prinzipien freier Software. Da gibt es erstmal zwei Definitionen. Einmal die von der Free Software Foundation, nämlich dass freie Software solche Software ist, die uneingeschränkt kopiert, bearbeitet und untersucht werden darf. Ja, und natürlich auch verändert weitergegeben, das heißt verbessert werden darf. Die andere Definition ist die von Debian bzw. von Open Source, die haben das ja dann übernommen. Das sind einfach 10 Punkte, die bestimmte andere Einschränkungen verhindern sollen. Das heißt, es ist ja möglich, durch einen Lizenzvertrag, worauf diese Realisierung der dieser Freiheiten letztlich beruht, auch jede Menge Gegenleistungen zu verlangen, die jetzt nicht so sinnvoll sind. Beispielsweise, dass das Programm nicht nach Kuba exportiert wird oder in Iran oder irgend sowas. Ja, die Free Software Foundation, die sieht das wohl so, dass sämtliche möglichen Freiheiten gewährt werden sollten, es sei denn solche, die dazu benutzt werden können, um die Freiheit wieder rückgängig zu machen. Während Debian bzw. Open Source auch noch andere Einschränkungen zulässt, zum Beispiel die BSD-Werbeklausel, die eine Einschränkung ist, die nicht unbedingt jemanden schadet, aber auch nicht dazu dient, die Software wieder unfrei zu machen. Ja, ein wichtiger Punkt ist, dass die Lizenzierung nicht gegen Gebühr erfolgen darf. Das heißt, für das materielle Exemplar schon eine Gebühr erhoben werden darf. Allerdings nicht für die Rechte, die sich daraus ergeben. Also die sich durch die, die sonst durch das geistige Eigentum eingeschränkt wären. Wenn solche weitere Einschränkung der Freiheiten eingeschränkt ist, dann nennt sich dies Copyleft. Das soll eine Art Umkehrung des Copyright sein. Eben das Copyright nicht dazu zu benutzen, anderen Leuten die das Recht, Software zu kopieren, zu verändern, verändert weiterzugeben und den Quellcode zu studieren, zu entziehen, sondern nur dazu, es zu verhindern, dass es irgendjemand entzieht. Ja, zu Anfang hatte man sich überlegt, dass die Software, das freie Software im Prinzip so ähnlich erstellt wird wie Proprietäre, das heißt in Firmen durch Lohnarbeit und so weiter. Und dass dann das Geldverdienen durch Dienstleistungen erfolgen kann. Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass viele Leute freie Software auch freiwillig schreiben, das heißt als Hobby, sodass man ja jetzt diese Erscheinung, dass man mit freier Software Geld verdienen kann, eher als eine Randerscheinung ansehen könnte. Diese Erfindungen, die jetzt das Programmieren im Hobbybereich mit sich gebracht haben, nämlich zum Beispiel, dass man Mailinglisten oder neue Tools wie jetzt CVS dazu benutzt, um Software verteilt zu schreiben, oder dass man an Projekten schnell teilnehmen kann, ohne dass man groß Verantwortung übernehmen muss. Ja, sind völlig neue Dinge, die jetzt freie Software mit sich gebracht haben. Jetzt ergeben sich daraus natürlich Überlegungen, wie man diese neuen Möglichkeiten, die erfunden wurden, auf andere Bereiche übertragen könnte. Zum Beispiel auf Musik, auf Literatur, auf Baupläne, auf Gebäude, also im Prinzip alles, was das Urheberrecht schützt, schützt in Anführungszeichen, das heißt, die Kopie einschränkt. Ja, das heißt, erstmal könnte man auch für diese Sachen eine Copyleft-Lizenz erfinden, die jedem alle durchs Urheberrecht verbotenen Form der Benutzung erstmal gewährt und nur die einschränkt, die dazu verwendet werden können, eine weitere freie Benutzung einzuschränken. Dann des Weiteren, dass man diese Sachen übers Internet verteilt, als Hobbyprojekt entwickelt. Das heißt, dass man zum Beispiel ja, sich Kompositionen gegenseitig zuschickt, dann ein bisschen weiter komponiert und so mit Leuten irgendwas zusammen macht, die man sonst nie kennengelernt hätte. Und eben jedermann die Möglichkeit gibt, daran mitzuwirken. Ja, dies ist deshalb sinnvoll, da in den anderen Bereichen eben dieselben Probleme auftauchen, die bei Software auftreten, nämlich dass bestimmte Firmen ein Monopol sich aufbauen Und dass Verbesserungen, die man vornehmen könnte, nicht möglich sind, weil eben da die Rechte anderer davor stehen. Ja, das könnte man eben alles ja, verbessern. Ja? Ja, genau, das kann man dagegen einwerfen. Das lässt sich ganz einfach beantworten. Und zwar, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sowieso jeder einen Rechner hat, dann kann man davon ausgehen, wenn sich, wenn man das so pauschalisieren kann, dass sich jeder einen Rechner leisten kann für 2000 Mark, dann kann sich auch jeder eine Soundkarte leisten für 50 Mark. Und schon hat jeder ein Tonstudio zu Hause. Ja, das kann man auch einfach beantworten. Und zwar, genau wie bei freier Software, ist es den einzelnen Urhebern selbst überlassen, ob sie daran teilnehmen oder ob sie der Meinung sind, dass es eine Sache ist, die nichts für sie ist. Und wenn keiner die proprietäre Musik haben will, dann ist es deren Problem. Dann haben sie es für den Mülleimer gemacht. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den utopischeren Sachen. Und zwar, wenn man jetzt so eine Utopien aufstellt, dann kommt schnell die Frage auf, wird denn jeder freiwillig am Fließband stehen? Das lässt sich leicht beantworten. Und zwar ist das gar nicht gewollt. Wir haben hier auf diesem Zettel so ein paar verschiedene Formen von Arbeit. Die Einteilung kann man jetzt nach den Kriterien vornehmen, wer die Arbeit ausführt, ob das ein Mensch ist oder eine Maschine. Ob der Inhalt der Arbeit eine schöpferische Leistung ist oder eine algorithmische, das heißt, dass man immer wieder das Gleiche ausführt, nach einem bestimmten Plan. Dann, ob das Ziel der Arbeit ist, eine Bezahlung entgegenzunehmen, um sich davon dann irgendwas zu kaufen, oder ob man direkt das Ergebnis des Ergebnisses wegen arbeitet. Dann des Weiteren, wo liegt der Antrieb des Arbeitenden? Hat er irgendein ständig vorliegendes Problem, das er beheben will? Zum Beispiel, wo kriege ich meine Brötchen her? Gibt es ein Problem, was man einmal lösen kann und dann tritt es nicht mehr auf? Beispielsweise ein Computerprogramm. Das braucht nur einmal geschrieben werden, dann ist es da und braucht nicht noch jedes Mal wieder neu erfunden werden. Oder eine Sonderform ist, wenn gar kein Problem anliegt, sondern man eben sich bloß mal beschäftigen will, aus Freude an was weiß ich, an der Tätigkeit. Zum Beispiel ein Bild malen oder ein Musikstück komponieren oder derartiges. So, dann können wir das ja mal bewerten. Bestimmte Arbeiten sind algorithmisch. Die sind deshalb nicht empfehlenswert, weil man dafür genauso gut eine Maschine einsetzen könnte. Man könnte im Prinzip jegliche Fließbandarbeit automatisieren. Das ist im Prinzip auch schon der Fall. Man braucht nur Leute, die dann eben daneben stehen und zugucken, wie die Maschinen arbeiten. Und dass sie nicht, was weiß ich, von alleine durchs Dorf hoppeln und irgendjemanden überfahren. Dann gibt es natürlich aber auch Arbeiten, die schöpferisch sind und nicht automatisiert werden können. Diese Arbeiten muss man jetzt mal unterscheiden zwischen Arbeiten, die der Bezahlung wegen erfolgen und solchen, die des Ergebnisses wegen erfolgen. Die der Bezahlung wegen erfolgen, die sind deshalb nicht schön, weil erstens die Arbeit keinen Spaß macht. Man tut ja im Prinzip etwas für andere Leute, aber auch nicht, weil man denen etwas Gutes tun will, sondern weil man sich selbst etwas Gutes tun will, was eine sehr verrückte Situation ist. Und die Produkte sind dabei schlecht, die dabei herauskommen. Da diese danach designt werden, was der Markt will, also was die Kunden wollen und nicht danach, was man wirklich, ja auch nicht wirklich, was die Kunden wollen, sondern wofür die Kunden Geld ausgeben. Das heißt, wenn man den Kunden nur einredet, dass sie irgendetwas brauchen, was totaler Schrott ist, dann kaufen sie das. Und das ist dann das Kriterium. So, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, des Ergebnisses wegen zu arbeiten. Das ist beispielsweise, wenn ein ständig vorliegendes Problem ist, dass man sich seine Brötchen selbst backt oder selbst versorgt, sich selbst versorgt. Oder ein einmal nur zu lösendes Problem oder selten zu lösendes Problem löst. Das wäre dann zum Beispiel, wenn man immer sein Feld mit einem Pferd gepflügt hat, dass man sich dann eben einen Trecker irgendwoher beschafft. Ja, und da das ja jetzt um eine Sache geht, die durch Arbeit hervorkommt, die des Ergebnisses wegen ausgeführt wird, wäre das dann wahrscheinlich, dass man den Trecker sich selbst zusammenschraubt oder sowas. Ja, jedenfalls, diese beiden Arbeiten sind so im Grenzbereich von dem, was man also so im Grenzbereich zwischen Gut und Böse. Das heißt, sie lassen sich nicht automatisieren, aber sie sind auch nicht wirklich schön, dass sie jeder gerne machen würde. So, jetzt gibt es die Idee, dass diese sämtlichen Arbeiten, die automatisierbar sind, auch wirklich automatisiert werden. Und die Arbeiten, die der Bezahlung wegen erfolgen, möglichst, wenn es geht, durch Arbeiten ersetzt werden, die des Ergebnisses wegen erfolgen. Dadurch aber, dass sämtliche automatisierbaren Arbeiten automatisiert werden, hat der Mensch viel mehr Zeit, sich schönen Dingen zuzuwenden. Ja, ich lasse das mal am besten noch da drauf. Ja, soll ich vielleicht noch Beispiele zu den einzelnen Formen hier bringen? Also das erste.
Vielleicht auch machen wir am Schluss nochmal. Da kommen wir über Fragen.
Okay, dann muss ich mal gucken, was jetzt der nächste Punkt wäre. Ach so. Ja, das nächste ist eine sehr spannende Sache, die wir auf der Liste besprochen haben, und zwar wie sieht das jetzt aus, wenn man die Prinzipien freier Software auf materielle Produkte übertragen will? Da muss man erstmal sehen, dass materielle Produkte ja materiell sind, das heißt angefertigt werden, und die Anfertigung dieser Produkte ist ist gewöhnlich algorithmisch, das heißt mit Fließbandarbeit verbunden, und das lässt sich dadurch vermeiden, dass man eine Maschine einsetzt. Dadurch tritt natürlich ein bisschen mehr schöpferische Arbeit auf, denn diese Maschine muss programmiert werden. Allerdings ist das eine Arbeit, die nur einmal ausgeführt werden muss. Ob das nur gegen Bezahlung erfolgt oder das Ergebnis deswegen, hat zwar Einfluss darauf, wie wie die Qualität des Produktes ist. Jedoch in beiden Fällen ist danach keine Arbeit mehr erforderlich. Das heißt, wenn das Produkt schlecht ist, dann ist es trotzdem erstmal da, und wenn man ein besseres Produkt will, dann muss man eben später nochmal ergebnisorientierte Arbeit ansetzen. Aber fürs Erste reicht das ja. So, man sollte auf keinen Fall die Arbeit, die jetzt in der Entwicklung eines Produktes steckt, mit der Arbeit verwechseln, die in der Ausführung des Produktes steckt. Denn das sind zwei verschiedene Sachen. Die Ausführung des Produktes ist eine Sache, die man möglicherweise, wenn man das nicht organisatorisch hinkriegt, das durch ergebnisorientierte Arbeit durchzuführen, ruhig den Kapitalismus noch weiterhin machen lassen könnte. Jedoch die Entwicklung der Produkte ist eine Sache, wobei ein Bauplan herauskommt. Ein Bauplan ist ist etwas, was als geistiges Eigentum angesehen wird. Und daher lassen sich dort sehr schön die Prinzipien freier Softwareproduktion übertragen. Das heißt, erstmal unabhängig davon, ob das als Hobbyarbeit oder als bezahlte Entwicklungsarbeit erfolgt, kann man das Ganze unter Copyleft stellen. Man muss nur eine entsprechende Lizenz finden. Das heißt, jedem ermöglichen, selbst Vervielfältigungsstücke zu erstellen. Natürlich nicht nur von dem Bauplan selbst, sondern von dem ausgeführten Produkt. Und wenn man dann auch noch die Erstellung der der Vorlagen, also der Pläne durch Hobbytätigkeit durchführt, dann hat man eine Situation, wo sehr schön das im Prinzip sich wiederfindet, was wir heute im Bereich der freien Software haben. Dass man eben in jedes Projekt einsteigen kann und mitmachen kann, dass alles transparent ist und eben, dass das Ergebnis jedem frei zur Verfügung steht. Also auf geistiger Ebene. Das heißt, dass sich jeder das Auto runterladen könnte und auf dem Bildschirm angucken könnte und wenn er eben auch noch einen Fever angeschlossen hat, das Auto auch noch produzieren könnte. Na, so ein Fever, das ist so ein Universal-Industrieroboter, der so ein Werkstück durch Druck oder durch schichtweises Auftragen von irgendeinem Material oder durch Fräsen herstellt. In jeder beliebigen Form. Ja?
Aber bevor man sich so einen Industrieroboter kauft, der ist doch bestimmt billiger, wenn man
nein. Das ist richtig. Deshalb kann man als Zwischenlösung Folgendes ansehen. Wenn man jetzt keine CD-Brenner hätte, dann würde man sich wahrscheinlich zusammentun in der nächsten Linux-User-Group und eine Bestellung aufgeben bei irgendeinem CD-Presswerk und sich dort diese CDs pressen lassen. Das wäre eine Möglichkeit, die mehr Arbeitsaufwand, also Organisationsaufwand erfordert, da man genügend Leute zusammenkriegen muss, das Geld eintreiben muss. Aber es wäre auch möglich, auf diese Weise die Produkte herzustellen. Das heißt, diese CD. Oder irgendwelche Distributoren würden sich auf diese Aufgabe spezialisieren, was sie ja heute auch tun. Und das auf diese Weise verteilen.
Aber bei der CD stellst du ja nicht das materielle her, sondern du presst nur das Ganze ein. Die materielle Produktion der CD, dazu brauchst du Maschinen.
Also.
Ich kann mal eben unterbrechen. Das Problem ist, bestimmt viele Leute würden auch sofort gerne in die Diskussion einsteigen. Die halten jetzt zurück, weil sie sagen, machen wir nachher. Und jetzt kommst du.
Doch, das hilft mir aber.
Du bist jetzt halt, möchte gerne.
So. Ja, das ist nicht schlecht. Also bei einer CD, die im Presswerk hergestellt wird, da wird Kunststoff in irgendeine Form gespritzt oder gegossen oder keine Ahnung. Auf alle Fälle wird die Information in Form so einer Hügellandschaft eingegeben. Das heißt, durch die Form des Produktes. Und was im Prinzip in die Maschine reinkommt, ist der Kunststoff. Und hinterher wird dann eben noch die Aluminiumschicht und die Farbschicht aufgetragen. Das heißt, es wird schon nach einem Bauplan aus Rohstoffen ein materielles Produkt erschaffen in einem CD-Presswerk. Deshalb ist ein CD-Presswerk durchaus mit einem Autopresswerk vergleichbar. Nur dass eben die heutigen Autopresswerke oder Autowerke alle unterschiedliche Autos bauen und nicht die Autos nach einem bestimmten Schema bauen, wo man jetzt bloß noch bestimmte Parameter angeben muss, wie bei der CD eben der Inhalt. Denn so vom groben Aufbau her sind ja die CDs aus materieller Sicht sehr ähnlich, was Autos durchaus nicht sind. Ja, was kommt als nächstes? Oh Mann, 4-3-1, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das war. Das lasse ich mal aus. Okay. Ja, das Ganze könnte sich dann so aufteilen. Also eine hobbyartige Forschungsarbeit könnte sich so aufteilen, dass genauso wie bei freier Software, die nach der Linus-Methode durch Mailinglisten und irgendwelchen Servern, also Versionenverwaltungssystemen hergestellt wird, dann auch über Mailinglisten organisiert wird. Ja, und das Praktische, die praktische Anwendung, würden dann eben User Groups übernehmen, die dann genauso wie Linux User Groups die Software anwenden und ausprobieren und sich Erfahrungen austauschen, dann eben das Gleiche mit Autos machen würden oder mit Musik. Das heißt, dass die sich dann auf irgendwelchen speziellen Werkstätten oder Höfen oder einfach in der Landschaft oder am Stammtisch, je nachdem, wie die Leute drauf sind oder was sie für Möglichkeiten vor Ort haben, treffen und dann eben zusammen an Autos rumschrauben oder Musik machen. Ja, am Auto rumschrauben kann man vielleicht am Stammtisch schlecht, aber man kann zumindest bestimmte Ideen austauschen, was so zum Beispiel eine Zeichnung zusammen anfertigen, was vielleicht in der Mailingliste nicht so einfach ist. Ja. Also hier auch wieder diese Aufteilung in Theorie übers Internet aufgeteilt und Praxis. Das kriegen dann die User Groups. So, dann ist die Frage, wie wirkt sich das auf den Kapitalismus aus? Wir haben ja gerade geklärt, dass noch nicht jeder ein eigenes Autowerk an seinem Drucker angeschlossen hat, was vielleicht auch an seinem Computer angeschlossen hat, wie ein Drucker oder CD-Brenner, was vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist, denn ein Autowerk ist ziemlich groß und passt nicht unbedingt unter jeden Schreibtisch. Ja, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder entweder übernimmt der Kapitalismus die Produktion dieser freien Autos, so wie ein Distributor, das übernimmt die CDs zu produzieren und zu verteilen. Oder wir geben die Autos bei irgendeinem Presswerk in Auftrag. Gleich. Also tun uns zusammen über irgendwelche Foren oder User Groups, geben die Autos dann eben bei irgendwelchen Werken in Auftrag. Oder wir tun uns zusammen und bauen uns irgendwo eine eigene Fabrik auf. Das sind drei verschiedene Möglichkeiten.
Die Möglichkeit gibt es nicht, wir tun uns nicht zusammen. Wir haben das Kapital, das da dazu.
Dazu komme ich noch. Ja?
Ich habe von Anfang an ein bisschen später gekommen, aber ich habe jetzt neigen, dass du versuchst halt mal die Ressourcenentwicklung, also Softwareentwicklung, zu übertragen auf materielle Ressourcenentwicklung, zum Beispiel im Automobilbau. Und ich denke mal, dass du da ganz einfach einfach benachteiligt bist, nämlich bei Softwareentwicklung, da geht es wesentlich darum, sage ich mal, ganz banal gesagt, Wissen beizusammenfügen, wie jeder was verfügbar sind. Und bei der Automobilentwicklung, oder schrägstrich bei der richtigen Ressourcenentwicklung, geht es auch darum, Rohstoffe und Kapital überhaupt erstmal einzusetzen. Und das ist wahrscheinlich das, worauf der eben auch hinweisen wollte, dass es zwar sicherlich möglich wäre, ein Auto, die Konzeption, die reine Konzeption in Form einer User-Gruppe herzustellen, aber ein Auto zu entwickeln und zu produzieren, ist unmöglich in einer so solchen, weil im Staat wirklich eine Unmenge von Kapital und Produktionskosten notwendig ist, die ein einzelner Mensch tragen kann. Und wenn er sie hätte, dann wäre es völlig ineffizient, weil ein einzelnes Auto zu produzieren ist in etwa das Zehnfache von dem Preis, was man bezahlt, wenn man ein Auto in einer sehr entwickelten herstellt.
Das ist genau das gleiche wie mit einem CD-Brenner. Wenn du ja, kann ich das mal beantworten kurz? Also genauso wie bei der CD ist das so, dass eine CD, die man selber brennt, nicht vielleicht 50 Pfennig kostet, sondern 2 Mark. Und dann kommt noch der Arbeitsaufwand dazu. Das heißt, man steht eine Stunde vor seinem Computer und kann mit dem Computer nichts machen, muss da irgendwelche Handgriffe erledigen und die CD wechselt sich noch nicht mal von alleine aus. Das heißt, man könnte jetzt nicht eine Serienfertigung machen, selbst wenn man jetzt die Geschwindigkeit mal außer Acht lässt. So ähnlich ist auch die Produktion mit einem Faber. Das heißt, ein Faber ist wesentlich langsamer als eine richtige Massenproduktion. Und es ist auch in gewisser Weise eine Sauerei, also eine Umweltsauerei mit so einem mit solchen Techniken wie im Faber rumzuhantieren. Denn zum Beispiel eine Autokarosserie, die wird, oder irgendwelche anderen Metallteile, die werden meistens aus irgendwelchem Blech gepresst oder in einer fertigen Form gegossen und die Form kann immer wieder verwendet werden. Das ist beim Faber nicht der Fall. Das heißt, man es ist darauf ausgelegt, die Produktion, dass man ein Einzelstück produziert und dementsprechend ja, das Problem ist, man kann wahrscheinlich mit so einem Faber, wenn er darauf beruht, dass man irgend so einen Kunststoff oder so schichtweise aufträgt, dann kann man damit zum Beispiel keine Metallteile erzeugen. Das heißt, um aus diesem Kunststoffteil ein Metallteil zu erzeugen, muss man erstmal die altbewährte Glockengießermethode anwenden. Das heißt, das Plastikteil in eine Muffel einbetten, dann die Muffel in den Muffelofen schieben, das Plastik wegbrennen und dann mit Metall ausgießen. Und dann kommt noch die ganze Handarbeit dazu, dann sind Blasen im Abdruck gewesen, was weiß ich was, das muss man alles von Hand ausgleichen. Das heißt, das ist erstmal nicht ausgegoren, das ganze Verfahren, mit dem Faber. Und es ist auch wesentlich teuer. Das heißt, Massenproduktion wird uns sicher noch erhalten bleiben. Genauso wie das mit einer Distribution auf CD ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, alle Leute würden das Peer-to-Peer weiter kopieren, dann wäre das wesentlich langsamer und ineffektiver und vielleicht auch lückenhafter, dass man in irgendeinem Dorf gar nicht an bestimmte Sachen rankommt, als wenn man jetzt sich mal anguckt, wie jetzt industriell das distribuiert wird. Ja? Das ist eine Kammmaschine, die also so eine Kammmaschine, die ein Werkstück durch Fräsen oder Druckbearbeitung oder durch schichtweises Auftragen von Material jedes beliebige Werkstück erzeugt aus einer Datei. Ja, ja, es kommt. Ja, ja, das ist klar. Und es wird den auch nicht jeder unterm Schreibtisch haben. Das ist auch eine Illusion.
Ja, das ist die Massenproduktion wird ja nicht deswegen erhalten, weil die Welt irgendwie in irgendeiner Form effizienter ist. Sondern ich sag mal, sowas wie Papa oder Notroboter sind daraus entstanden, dass eben die Tendenz dahin geht, mehr als nur ein Produkt zu entwickeln. Ja. Ford, Model T, das gab es eben nur in Schwarz. Ja, das war natürlich ganz einfach eine Massenproduktion zu machen. Dass in dem Moment, wo aber die Leute auch gerne weiß oder grünes Produkt haben wollten, musste man schon mehrere verschiedene Maschinen einsetzen. Damit entstehen also die Notroboter. Die sind sicherlich am Anfang wesentlich teurer und scheinbar ineffizient. Aber langfristig werden sie auf jeden Fall effizienter sein, weil Flexibilität heutzutage ein Hauptkriterium der Produktion ist.
Ökonomisch effizienter als ökologisch.
Ökologisch effizient auch. Wenn man die Nutzzeit nimmt, dann ist das ja.
Naja, jedenfalls, wenn man jetzt mal den Fall betrachtet, dass die materielle Produktion weiterhin durch den Kapitalismus ausgeführt wird, dann kommt es dazu, dass dadurch, dass jede Firma dann das gleiche Design produziert, weil einfach es wie heute im Prinzip jede Firma Debian-CDs pressen könnte und rausgeben könnte, ein gutes Produkt allen zur Verfügung steht und es sich im Prinzip kaum lohnt, da noch irgendwas dagegen zu entwickeln, gibt es dann eine unglaublich hohe Konkurrenz zwischen den einzelnen Betrieben, die die Produkte herstellen, materiell herstellen. Ja?
Tatsächlich die Produktion von Gütern beliebige Verantwortung zu geben. Im zweiten Fall hätte ich noch ein Problem.
Was war das erste?
Ressourcen, ja. Ich meine, jetzt kann man beliebige Informationen generell, können wir glaube ich annehmen, wenn wir beliebig produzieren. Woanders braucht man Rohstoff und Rohmaterial. Hast du das jetzt rausgeklammert, dass man das braucht für Produktion? Ich weiß das gar nicht, der Punkt, der mich interessiert.
Also erstmal. Also erstmal möchte ich das. Als eine Option. Also erstmal geht es darum, das geistige Eigentum wegzukriegen. Zum Beispiel, indem man Vorlagen schafft, die jeder beliebig herstellen kann. Also Baupläne, nach denen jeder beliebig die Produkte erstellen kann. Das heißt, auf diese Weise das geistige Eigentum loszuwerden oder wegzudrängen, so wie das jetzt in der Software geschieht. Und der zweite Gedanke ist folgender. Es ist jetzt im Moment so viel die Rede von Information. Das ist aber dass Computerprogramme Informationen sind und dass es irgendwie eine Welt der Informationen gibt oder so. Das ist eine Philosophie, der kann ich irgendwie nicht ganz folgen. Und die Rechtsprechung, die tut das auch nicht. Das heißt, wenn du mal ins Urheberrecht reinguckst, dann ist da die Rede von Originalen und Vervielfältigungsstücken. Und das sind natürlich materielle Gegenstände. Ein Vervielfältigungsstück ist ein materieller Gegenstand. Und ein Original ist auch ein materieller Gegenstand. Das heißt. Ja, es geht um Eigenschaften dieses Gegenstandes. Das heißt, es darf nicht ein Gegenstand hergestellt werden, der bestimmte Eigenschaften mit diesem Gegenstand teilt. Ja?
Es geht aber nicht darum, dass der Gegenstand der Urheberrecht geschützt wird, sondern auch die Technologie, die man ihn produziert, das nicht weiter als Wissen. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal davon ausgenommen hätte, dann kann man was für einen Kultur handeln. Weil wenn das Spiel ist, quasi Standard.
Ja, das ist eine andere Sache. Das ist ja Patentrecht und nicht Urheberrecht.
Ablauf. Also können wir
ja, okay.
Erstmal, das Thomas fertig finden.
Okay, also nehmen wir jetzt mal den Fall als den wahrscheinlichsten, dass wir nicht jeder zu Hause ein eigenes Autowerk haben in der nächsten Zeit und es auch keine, es auch nicht dazu kommt, dass wir uns in der nächsten Zeit zusammentun und ein volkseigenes Autowerk oder sowas in der Art kaufen oder klauen oder was weiß ich. Sondern dass die materielle Produktion weiterhin in den Händen des Kapitals bleibt. Dann hat man eine hohe Konkurrenz zwischen den einzelnen Betrieben, weil jeder Betrieb das Gleiche herstellt. Im Prinzip so wie heute mit den Schrauben, die ein metrisches Gewinde haben. Da ja, ist es auch nur noch die Frage, welcher Betrieb das am billigsten herstellen kann und nicht bei welchem Betrieb die Schraube die beste Oberflächenpolitur hat. Dadurch, dass man dann eventuell die Vorlagen copyleftet, das heißt ein Unfreimachen dieser Vorlagen verbietet, kann dann auch keine Firma eine Value-Added Schraube schon, weil die eben nicht gecopyleftet ist, sondern einfach nur frei ist. Aber zum Beispiel dann kein Value-Added OSK oder keine Value-Added Free CPU rausgeben, wodurch diese Konkurrenz dann auch nicht abreißt. Diese Konkurrenz führt dann dazu, dass der Preis immer weiter gedrückt wird. Das heißt, nahezu auf den Selbstkostenpreis runtergeht. Und dass das Produkt weiter optimiert wird. Das heißt, die Firmen müssen natürlich sich auch irgendwie am Markt behaupten. Das tun sie in so einem Fall durch einen Zeitvorsprung gegenüber der anderen Firma, den sie ständig halten müssen. Das heißt, das Produkt wird ständig optimiert. Und dann als weiteren Aspekt werden die einzelnen Firmen, die das Produkt herstellen, dafür sorgen, dass möglichst wenig Kosten entstehen. Solche Kosten ist der Arbeiter, der das Produkt herstellt. Das heißt, diese ganzen Arbeiten, die algorithmisch sind, werden dann automatisiert. Das heißt, was hier eine schöne Forderung ist, nämlich dass alle Arbeiten, die nicht nötig sind, auch nicht durch Menschen nötig sind, durch Maschinen ausgeführt werden. Dafür wird dann schon der Kapitalismus sorgen. So, das hat natürlich Konsequenzen, denn im... Nicht? Können wir schnell weitermachen? Ja. Also, ein Problem ist natürlich, wenn immer mehr Leute entlassen werden, das heißt, wenn der technische Fortschritt die Arbeitslosigkeit, das heißt die Sockelarbeitslosigkeit, nicht jetzt irgendwelche Krisenzeiten Arbeitslosigkeit, sondern wirklich Arbeitslosigkeit, die bleibt, hervorruft. Vielleicht in noch größerem Maße, als wir es heute kennen, so 20% Arbeitslose oder 50% Arbeitslose oder sowas, dann ist das natürlich ein gesellschaftliches Problem. Das heißt, es könnte dann sein, dass irgendwelche Leute freie Software verdammen oder Computer allgemein verdammen, sodass dann, was weiß ich, proprietäre Software wieder benutzt wird, weil irgendjemand den Leuten einredet, dass das besser wäre, oder eben, dass Computer zerstört werden, so wie mal Webstühle zerstört wurden. Und das muss man natürlich verhindern. Mal ganz davon abgesehen, dass der Auslöser dieser Unruhen, nämlich die Unterversorgung der Arbeitslosen, natürlich auch eine Sache ist, die aus ethischen Sachen, aus ethischen Gesichtspunkten heraus abzulehnen ist. So, die heutige Sozialhilfe, die kommt den zukünftigen Anforderungen allerdings nicht nahe. Da man als Sozialhilfeempfänger kein Kapital aufbauen darf, das heißt, in dem Moment, wo man Kapital hat, heißt es, man könnte ja auch davon leben, das heißt, man kriegt seine Sozialhilfe nicht mehr. Des Weiteren kann man schlecht was hinzuverdienen, denn wenn man etwas hinzuverdient, dann wird das sofort verrechnet. Das heißt, die Beziehung ist dabei nicht linear. Und das Dritte, habe ich jetzt vergessen. Macht auch nichts. Die beiden Sachen reichen ja schon. Jedenfalls eine Lösungsmöglichkeit der ganzen Sache wäre ein Bürgergeld. Die Finanzierung eines solchen Bürgergeldes ist ganz einfach. Und zwar, man nimmt einen bestimmten prozentuellen Anteil allen weg und verteilt den dann zu gleichen Teilen auf alle wieder drauf. So. Das heißt, in diesem Fall sind 50% angesetzt. Das ist vielleicht utopisch hoch. Ja. Den Lohnarbeitern. Ach. Ja, eine Firma, also das ist natürlich jetzt eine sehr einfache Möglichkeit, das zu realisieren. Man könnte das natürlich auch auf andere Weisen realisieren. Zum Beispiel, wenn eines Tages 90% Arbeitslosigkeit ist, dann funktioniert das Ganze sowieso nicht mit einer Lohnumverteilung, sondern dann muss man das aus irgendwelchen Produktsteuern oder so rausnehmen. Das Geld. Jedenfalls ist die Idee dabei, dass ein bestimmter Betrag jedem zur Verfügung steht, egal ob er arbeitet oder nicht, und dass er dann entsprechend hinzuverdienen kann und dass es eine lineare Abhängigkeit ist. Dass das Ganze ebenso vom Vermögen unabhängig ist. Das heißt, jemand genauso gut sich Kapital aufbauen könnte oder eine Firma gründen könnte oder was weiß ich. So, das Ganze funktioniert nun nach dem, also ich werde jetzt mal kurz erklären, wie das Ganze zu interpretieren ist. Das hier ist, was derjenige hätte, wenn es die Umverteilung nicht gäbe. Und diese etwas flachere Linie ist das, was dabei herauskommt, nach der Umverteilung. Und zwar, wenn man das nach dem nach der Überlegung verteilt, wie ich das vorhin auswertet, wie ich das vorhin gesagt habe, man nimmt einen bestimmten Anteil allen weg und verteilt ihn dann zu gleichen Teilen auf alle Leute, das heißt auch auf Rentner und Babys und was weiß ich, dann ja, ist das hier der Teil, der auf alle verteilt wurde. Und dieser Teil, der noch von dem ursprünglichen übrig geblieben ist. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, dieselbe Geldumverteilung zu interpretieren. Und zwar, dass dieser Bereich das ist, was einem erhalten bleibt. Und dies hier eine Steuer darstellt. Wie man sieht, gibt es, wenn man weniger als den Durchschnittslohn verdient, noch Geld zurück. Das heißt, das wäre dann so eine Art Negativsteuer. Ja, das ist wie gesagt nur eine Möglichkeit, wie man das Problem lösen könnte. Das hätte übrigens auch den Vorteil, dass das Ganze selbstregulierend wirken würde. Das heißt, wenn immer mehr Leute auf die Idee kämen, nicht mehr zu arbeiten und man die prozentuelle Abhängigkeit dieses umverteilten Betrages vom Gesamtlohn abhängig machen würde vom aktuellen Durchschnittslohn, dann käme es dazu, dass je mehr Leute sich entscheiden würden, nicht zu arbeiten, umso niedriger würde dann für den Einzelnen die der Betrag sein, der dann zusätzlich rausspringt. Das hätte zur Folge, dass sich das System selbst regulieren würde. Das heißt, immer eine bestimmte Anzahl von Leuten arbeiten würde, also Lohn arbeiten würde und der Rest eben sich anderweitig beschäftigen würde. Sinnvoll oder nicht. Ja, das wäre übrigens auch eine Lösung, die für entwicklerfreie freier Software sinnvoll ist, denn im Moment ist es so, dass freie Softwareentwickler entweder dadurch ihr Geld verdienen, was sie zum Leben brauchen, dadurch, dass sie Dienstleistungen zu ihrer Software anbieten oder indem sie sich von irgendjemandem sponsoren lassen, das heißt von Eltern oder irgendwelchen Firmen oder so. Ja. Ja, oder dass sie eben reich sind. Jedenfalls so eine Möglichkeit, dass man sich jetzt sagt, man möchte sich gerne wissenschaftlich betätigen oder kulturell und deshalb nicht arbeiten und mit weniger zufrieden sein, diese Möglichkeit ist gar nicht vorgesehen. Sondern das, was es heute gibt, die Sozialhilfe, die ist wirklich nur dazu vorgesehen, dass das schlimmste Übel verhindert wird. Was eben auch sein könnte, dass die Leute auf die Barrikaden gehen. Also es muss nicht unbedingt so gemeint sein, dass... Also ich glaube nicht, dass Sozialhilfe irgendwie einen sozialen Anstrich hat, sondern eher soll glaube ich, eher verhindern, dass die Leute revoltieren, so wie das im Moment gelöst ist. Und ja, das wäre dann natürlich auch ein gutes Argument, mit dem man Leute aus dem rechten Spektrum überzeugen könnte, dass so etwas gut ist. Denn das hier verhindert ja letztlich auch, dass Leute revoltieren. Naja, ich denke mal, dass dieses System gute Chancen hat, da das ja Befürworter sowohl aus dem liberalen Bereich als auch aus dem eher sozialistischen, heißt das so? Weiß nicht. Bereich hat. Na egal. Also jedenfalls, außer in den beiden großen Parteien, wird, glaube ich, so ein Verfahren von den drei kleineren Parteien wohl eher befürwortet, wie ich das mitgekriegt habe. Naja. Okay. Das war erstmal soweit dazu. Jetzt wollte ich gerne noch einen Punkt ansprechen, und zwar ist ja so im Projekt Ökonux sind ja viele Leute Fan von selbstorganisierter Arbeit, auch im materiellen Bereich, also würden das gerne sehen, wenn man die materielle Produktion dann auch noch irgendwie selbst organisieren könnte. Ja, das könnte eines Tages auch kommen, denn die Produktionsmittel sind ja selbst auch Produkte, materielle Produkte der Wirtschaft. Im Moment sind Handwerkszeug aller Art schon sehr billig geworden. Das heißt, jeder kann sich heute für 100 Mark im Baumarkt eine Ständerbaumaschine kaufen, was vor 50 Jahren oder so nicht denkbar gewesen wäre. Schlechtes Beispiel, sagen wir mal vor 30 Jahren wäre es auch noch nicht denkbar gewesen, denke ich. So eine Wirtschaft, die wirklich sich nach den Bedürfnissen richtet, wäre natürlich sehr schön, da dann eben das Produkt nicht irgendwelche Sachen einem aufzwingt, die man gar nicht haben will. Zum Beispiel, wozu ist an so einer Jacke so ein Ding dran? Oder warum hat ein T-Shirt einen Aufdruck? Braucht man das wirklich? Ist das wirklich Teil der Kleidung oder... Nee, weil ich ein Hemd brauchte. Und weil die anderen Motive noch döber aussahen. Ja, also, das heißt, wenn man Produkte nach den Bedürfnissen der Leute produzieren würde. Und ja, wahrscheinlich dann durch ergebnisorientierte Arbeit, dann ja, hätte das eben diesen Vorteil, dass die Produkte wesentlich sinnvoller wären. Naja gut, das werden sie ja eigentlich auch schon alleine dadurch, wenn man sie, wenn man den geistigen Anteil, also die, den Plan des Produktes frei macht, sodass jeder daran mitentwickeln kann. Ja. Ja, hat noch irgendjemand eine Idee, was der Vorteil von so einer marktfreien Produktion wäre?
Was?
Ja, dann erzähl mal. Was? Eine marktfreie Produktion? Nö, also.
Ich denke jetzt darauf um, mit Stichwort Kundenorientierung, indem der halt zum Beispiel Informationen einholt, was will der Kunde, und setzt das halt um. Dass das einige Firmen nicht machen, wie zum Beispiel auf Microsoft, zum Beispiel selber. Ja, aber die Massenfirmen macht es schon, weil sie nur so überleben können.
Naja.
Also zu diesen Sachen, also Lohnbefriedigung, es gibt halt Güter, die der Mensch braucht, und es gibt welche, die ihn zu geben werden, dass er braucht, die er dann kauft, weil er denkt, dass. Ja, also ich meine, das ist jetzt wieder eine ganz andere Schiene, weil wenn wir danach gehen, was braucht der Mensch, dann können wir das jetzt runterbrechen auf verschiedene Ebenen, das ist ja nicht so. Es geht um, was der Mensch kauft.
Nicht, was ja, aber das kannst du nicht den Hund und Schwanzen machen, oder den Schwanz und Hund.
Ja, was willst du denn machen? Willst du das auseinanderkommen, was der Mensch wirklich braucht? Und das hat produziert wird. Also ich rede jetzt davon, dass zum Beispiel die Firmen jetzt erkannt haben, okay, es bringt nichts mehr, einfache Massenproduktion zu machen. Ja, da gibt es jetzt zum Beispiel einen Schweizer Wohnhersteller, da gibt es noch seine Website und sagt, ich möchte die Uhr mit dem Hintergrundblatt, mit dem Zeiger, mit dem Hintergrund, mit dem Armband etc. Das ist die Bedürfnisorientierte, das ist kundenorientierte Massenfertigung. Was kannst du sagen?
Ja, woher kommen diese Bedürfnisse?
Die Leute fragen, wie das gibt. Ja, ich bin Individualist, ich möchte gerne etwas haben, was nicht wie eine andere hat.
Ich finde das auch ganz legitim.
Ich finde das auch legitim. Also ich habe damit kein Problem.
Ich finde das ganz legitim. Das Bedürfnis ist ja grundsätzlich erstmal okay. Und wenn ich, auch wenn ich das, sag mal, ja, da sieht man halt schon, wie die Industrie tatsächlich auf die neuen individualisierte Massenproduktion auch schon eingeht. Also finde ich schon
toll. Also im Gegenteil jetzt
zum Gleichen. Ich würde mich dagegen wehren, diese Diskussion zu führen, wir dürfen alle keine Bedürfnisse haben. Nee, das ist falsch. Wir dürfen schon Bedürfnisse haben. Problematisch ist da, wo eben die zum Beispiel ökologisch unverantwortliche Umsetzung von Bedürfnissen stattfindet.
Und ja, vielleicht über alle Punkt sind wir ja schon links. Weißt du, seit Jahrzehnten.
Ja, praktisch nicht.
Ja. Woher kommen denn Bedürfnisse?
Aber das ist doch gerade der Punkt, den Hayes gerade
das Problem ist ja auch.
Hat. Das ist doch ein Modell zur systematischen Zerstörung des Planeten, um mal wieder auf das Apparat zurückzukommen. Denn was du ja propagierst, ist ja nichts anderes. Nützliche Idioten auf erhöhtem Sozialhilfeniveau. Denke sich schöne Sachen aus. Jeder Mann hat Zugang dazu. Jeder Idiot, der 15 andere in der Fabrik treiben kann, kann den Müll herstellen und muss damit überfluten. Und wenn wir endlich an deinem Endpunkt angekommen sind, dass alles gut und rationell ist, dann sind wir alle eh schon tot, weil die ganze Erde mit Müll überflutet ist. Das heißt, was du uns propagierst, ist das systematische Modell, uns ganz zügig zugrunde zu legen. Da brauchen wir über den Geschmack gar nicht mehr diskutieren. Sind wir alle tot?
Eigentlich wollte ich nicht auf den Geschmack hinaus, sondern darauf, dass man nicht einfache Produkte kriegt, die einfach und nützlich gestaltet sind, sondern dass man heute gewöhnlich mehr und mehr irgendwelche zusammengesetzten und unnötig verkomplizierten verkompliziert.
Ja, das ist ja die individuelle Produktion nicht weit genug. Also wenn man, wenn die noch ein Stückchen weiter werden, würdest du ja auch das kriegen, was für dich eigentlich ist. Das ist
sehr, ja, ich glaube, gerade wenn man das wenn man das umkehrt. Das heißt, wenn man jetzt sagt, bei einer individuellen Massenproduktion kann man sich aussuchen, ob die Tasse das oder das oder das Motiv drauf gedruckt hat. Dann schließt das ja zum Beispiel den Fall aus, dass man gar kein Motiv drauf gedruckt haben möchte.
Also ich sag mal, für den Vortrag allgemein, ich nehme an, dass jetzt irgendwie...
Ja, ich wollte dann noch... ja, ich weiß nicht, also möchte irgendjemand die Wirtschaft dann in auf eigene Faust dann... Ja gut, dann muss ich den Punkt wohl doch noch reinnehmen. Also jedenfalls sind im Moment wohl zwei Möglichkeiten im Gespräch, wie man sowas wie man sowas organisieren könnte. Und zwar die eine Möglichkeit wäre, lauter kleine Gruppen arbeiten vor sich hin und vernetzen sich dann irgendwie. Und die andere Möglichkeit ist, von irgendeiner zentralen Stelle wird alles von oben diktiert. Das hatten wir schon mal. Das war nicht so schön. Ja. Ich glaube, wir lassen Punkt 7.
Immaterialwissen oder Immaterialgut. Das heißt, es wird hier technisches Wissen produziert, was vervielfältigbar ist und bei dem eben die Transaktionskosten individualisiert werden. Das heißt, in den einzelnen Projekten die Vernetzungsarbeit, die Arbeit, um die Gruppe auf dem Stand zu halten. Wer macht was, wer arbeitet woran, wo kann ich mich beteiligen, an wen habe ich mich zu wenden, wer informiert mich. Das wird individuell getragen. Das sind ja die Transaktionskosten unter anderem, die du ansprichst. Ja. Und um die Organisationsstruktur zwischen den einzelnen Teilnehmern sicherzustellen. Und das ist das Interessante am Linux, an dem Linux-Entwicklungsmodell. Und da denke ich, da kann auch gerade technische Entwicklung, wo es auch um das Material und Wissen geht, technisches Wissen, sei es zum Bau von Katalysatoren, Atomkraftwerken, oder einfach mal eine Toilettenspülung. Es geht um technisches Wissen, die Produktion von technischem Wissen. Und sofern sich Leute finden, die sich für dieses Problem interessieren, die auch bereit sind, diese Kosten zu tragen, eben keine Organisation mit barer Münze im Sinne von Arbeitszeit bezahlen muss. So lange funktioniert das Modell. Das ist das Spannende daran. Und da denke ich auch, wir müssen natürlich auch das Know-how haben. Aber das ist eben das Interessante am Entwicklungsmodell. Und das lässt sich, also soweit ich es sehe, auf relativ viele Bereiche von technischem Wissen generalisieren. Ja, der Punkt ist halt nur, mit der Transaktionskostenökonomie, mit dem Argument, da kann ich nur sagen, das wird in den Projekten getragen, dass der Aufwand riesig ist, ist sicher mal ein Forschungsprojekt. Da wird sehr, sehr viel darüber gesprochen, wer macht was, wie passen wir die unterschiedlichen Bausteine zusammen, an wen habe ich mich überhaupt zu wenden, wo war nochmal der Server, an dem ich was runterladen muss. Also das sind all die Fragen, die beantwortet werden müssen. Und da reagiert halt auf diesen Mailinglisten immer irgendjemand. Das funktioniert, wie gesagt, durch so eine Individualisierung.
Also ich habe etwas kurze Arbeit darüber geschrieben, über Vorteile und Nachteile aus ökonomischer Sicht. Und die Transaktionskosten sind nach wie vor einer der wenigen Nachteile, die dieses Modell bietet. Open Source ist eine prima Sache, das bin ich voll überzeugt von, aber es geht sich halt auf den Vorteil bei. Transaktionskosten stehen trotzdem natürlich zum Beispiel daran, dass halt Parallelentwicklung gibt. Dass parallelartige Projekte gleichzeitig auf dem Boden schaffen, das ist zwar gut, wenn man sich das, sag ich mal, die grafische Oberfläche hat, die Ökonomie anschaut, ist es für den User wunderbar, er hat zwei Großteil Sachen, die wirklich beide hervorragend sind, aber wenn man es andersrum gesagt hat, viel effizienter wäre es natürlich, wenn die beiden zusammenarbeiten würden, dass da hoch gewinnen würden, Humankapital binden würden,
wenn sie auch
geschlossen Eis machen würden.
Das ist nicht ganz richtig. Es gibt wenige, der Freie Software nach meiner Meinung relativ wenige parallele Projekte. Es gibt
Ausparallel natürlich, ja, mit der Mittel,
früher oder später setzt sich eins durch, weil es einfach in allen Punkten besser ist als in allen anderen.
Und ist das so richtig, dass nicht das so ist, dass das ein Test ist?
Ja, in Linux schon, weil also, das ist bei Software zum Beispiel nicht. Ja? Weil da liegt es so, beim Prozessor, da setzt sich der Prozessor durch, der kompatibel zum Alten ist, der auf die Programme von vor 30 Jahren noch besteht, ja? Und der am schnellsten produziert werden kann. Der ist nicht besser.
Der ist eigentlich der schlechteste. Also wenn das so ist, wie in deinem Fall, dass ich halt wirklich immer das Beste durchsetze, dann für mich gut, dann
geht das so. Das geht aber auch nur deswegen, weil von außen kein Druck kommt.
In dem Moment, wenn kein Geld investiert wird, dann?
Ja, da geht es ja nicht um Geld. Das ist ja genau der Punkt, das ist ja wertfrei erstmal.
Eigentlich haben wir gerade die Lohn. Da geht es schon um Geld.
Die Entwicklung von KI ist unabhängig von dem Geld.
Das ist völlig egal.
Ja, das ist also das Geld.
Ich finde das eigentlich sehr gut, dass jetzt Leute aber vielleicht nicht zu sehr auf eine Person hier konzentriert sind. Gibt es noch grundsätzlich auch ganz andere Beiträge oder Fragen dazu? Weil sonst etwas
vielleicht direkt zum Vortrag?
Ich weiß nicht, einfach mal so, habe ich so die Erinnerung.
Wir haben in letzter Zeit auch relativ viel mit Open Source Hardware, speziell mit Autos zu tun, und werde auch relativ oder sprechen sehr viel mit der Großindustrie, also richtig Großindustrie über dieses Thema. Und interessanterweise, und ich finde das hier ein bisschen absurdum, die Leute kommen auf mich zu, weil sie die Transaktionskosten senken wollen, weil sie den Entwicklungsprozess als solchen, den demokratischen Entwicklungsprozess interessant finden. Dann warte ich eben, wo man jetzt sagt, das ist ja das Problem, deswegen kommen die Leute und wollen sich mal unterhalten, die Senkung der Transaktionskosten, weil die proprietären Systeme, zum Beispiel am Auto, eben immer schneller werden und Informationssysteme dann mehr möglich sind. Die kommen immer mit und dem Stil. Also ich sage nur Handy und Auto, da kommt keiner mit. Und deswegen suchen sie irgendwo Mediatoren, gemeinsame Level, auf die sie arbeiten können, auf die sie fahren können. Also Senkung der Transaktionskosten, ich glaube nicht, dass die Transaktionskosten.
Nein, höre ich, das ist nur ein oder wenig Nachteil.
Ja, das hast du schon zweimal gesagt. Können wir jetzt?
Ja, wir müssen uns beeilen, es sind noch 10 Minuten.
Ich finde erstmal, dass bei deinem Vortrag und auch in der Diskussion ein ganz grundlegender Denkfehler ist, denn so ein gedanklicher Kurzschluss, das Copyleft automatisch zum Einheitsprodukt führt. Das finde ich erstmal völlig falsch, diese Annahme zu sagen, da fängt ihr Linux an, da arbeiten alle dran, da gibt es nur ein Produkt, das wird optimiert, dann gibt es irgendwann mal zwei zu, dann geht aber alles wieder weg. Ich sage mal, auch die Evolution führt nicht zum Einheitsvogel, der überall bei uns rumfliegt, sondern da gibt es auch hunderte von, ne, und zum Einheitskäfer oder sonst was. Also das ist ein gedanklicher Kurzschluss, aus dem auch viele Missverständnisse in der Diskussion hier resultiert sind, mit den Geschichten, mit deinen T-Shirts und anderen Geschichten, diese absolute Rationalisierung. Ich denke, Copyleft zum Beispiel im Literaturbereich kann auch zur Vielfalt führen. Das führt ja nicht zum Einheitsroman, das ist immer wieder dasselbe. Das ist ein gedanklicher Kurzschluss, den wollte ich nochmal ansprechen.
Ja gut, das sind aber zwei Bereiche.
Das ist eine andere Frage. Und das Zweite, du hast gesagt, dein Vortrag war geschrieben, der Übergang in die GPL-Wirtschaft. Ich muss das nochmal betonen, die GPL-Wirtschaft ist eine Verschärfung der jetzigen gesellschaftlichen Verhältnisse. Das hast du gerade nochmal unterstrichen. Die Großindustrie, der Kapitalismus, sehr stabil, immer auf der Suche nach neuen Methoden, noch billiger wirtschaften zu können, sagt, wunderbar, Open Source ist doch klasse, da sitzen die idealistischen Entwickler. So, lass die Idioten doch mal entwickeln, ich gründe jetzt Red Hat und verdiene richtig Geld. Ich drucke Pappe, ich mache CDs, ich mülle weiter zu, ich mülle. Werbeblogs, Werbeflyer, Veranstaltungen, weiß der Geier. Das heißt, während eine Gruppe idealistischer junger Menschen oder älterer Menschen da ist und sagt, wir entwickeln wunderschöne Sachen, sagen andere, klasse, wir nehmen das umsonst und wir stellen hier und stellen hier. Diese Konsequenz, die hast du überhaupt nicht angesprochen, aber das ist letztlich die Konsequenz, die du in deinem Punkt 5. ungebremste Produktoptimierung, Preiskampf und Konkurrenz ansprichst. Wir haben es zum Teil ja jetzt schon. Der clevere Unternehmer kauft sich ja die alte Anlage von Opel auf, schafft sie irgendwo nach Indien hin oder nach Malaysia und stellt dann einen billigen Klon her, der dann auf den Weltmarkt wirft. Das heißt, es werden noch mehr Autos produziert, obwohl wir gar keine mehr brauchen. Ne, da wird über Autos so wunderbar diskutiert. Der nächste Punkt ist der mit deinem, das wollte ich auch noch ansprechen, dritter Punkt, ich springe jetzt ein bisschen, der mit deinen algorithmischen Tätigkeiten,
Die 30% oder 40% der Menschen, die in Gaststätten als Schaffner oder sonst was arbeiten, die arbeiten nicht algorithmisch, aber die arbeiten auch nicht schöpferisch. Jetzt kannst du natürlich sagen,
das fasse ich unter algorithmisch.
Kann Roboter einsetzen, ja. Und ich kann natürlich auch jedem irgendwann mal eine Nanomaschine nach Hause stellen, wie The Diamond Age von New Stevens. Geht natürlich. Nur wo soll die ganze Energie dafür herkommen? Wer hat die denn? Die kannst du nicht mit freien Gemeinschaften, im freien Denken erzeugen. Also ich denke mir, dabei abzuschließen, das sind drei, vier ganz fundamentale Denkfehler, die du gemacht hast. Und in dieser Gesellschaft möchte ich nicht leben.
Gut, jetzt lassen wir erstmal mal schnell die anderen drei Beiträge, wenn es geht, ja? Dann hast du noch eine Antwort. Was, wer war das hier der Nächste? Das ging so hier runter.
Ein Punkt, den hast du gerade angesprochen, ist auch die Energie. Es ist einfach schlichtweg unmöglich, alles zu automatisieren. Wir erstehen ja jetzt schon in dem Output, den unsere Automatisierung erfolgt auf dieser Welt. Und das wird natürlich nicht besser werden. Und dann der zweite Punkt, der auch damit zusammenhängt, der mir einfach die ganze Zeit aufgeht, ist der Süden. Der Großteil der Menschen, die ja als Energiemaschinen arbeiten, der Mensch ist einfach noch die effizienteste Maschine. Das heißt, wenn du den automatisierst, ist es auf jeden Fall ressourcenaufwendiger als der Eisbau. Also dieses Ding der Automatisierung, die denke ich, ist einfach falsch. Also kann nicht so gehen.
War hier noch irgendjemand? Ich habe gesagt, ja.
Wie erschien das jetzt? Insgesamt auch ein bisschen, sondern eigentlich nur noch eine verschärfte Version der Verhältnisse, die wir sowieso schon haben, geschrieben wird. Aber die Verhältnisse, wie wir sie sowieso haben, wie es sowieso läuft, einfach ein bisschen anders interpretiert. Ja. Also, was irgendwie an sich schon läuft. Ich verstehe das Anliegen, zu sagen, okay, wenn Sie in der Produktion eurer Software übertragen. Da ist für mich bisher herausgekommen, wenn überhaupt, dann ausschließlich auf immaterielle Produkte, so wie es um materielle Produktion geht, so wie da in irgendeiner Weise wirklich Materie gespielt ist, ja, brauche ich irgendeine Form, das eben zu machen, die materielle Produktion, da habe ich dann ganz klar auf den Kapitalismus oder das bestehende System verwiesen. Aber das heißt, da würde sich sozusagen gar nichts ändern. Als mögliche Alternative immer mal so ein bisschen angedeutet, der Rückfall in sozusagen eher mittelalterliche Produktionsweisen, also so im Kleinen, mit dem kleinen Roboter oder in Form von handwerklicher oder kunsthandwerklicher Tätigkeit, das ist sicherlich nicht die Alternative.
Okay.
Wir können uns auch nicht sozusagen einfach wegdenken. Wir müssen von dem, wie es bestehen darf, wie es ausgehen. Und das ist nun mal so ein Wohlkapitalismus, da sind Ressourcen knapp und steht unter privater Verfügung. Und da ist auch das Kapital knapp und da steht privater Verfügung. Nur davon ausgehen kann man überhaupt eine Perspektive geben.
Eine Frage oder ein Beitrag war noch und dann hören wir mal auf und dann hast du noch.
Mhm.
Ich glaube, das ist nicht gedacht worden in dem Vortrag, alles was ich heute gehört habe, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen immaterieller und materieller Produktion ist, dass sich bei immaterieller Produktion, wenn es die weggeht, sie trotzdem noch haben. Also ich habe die Information ja selber immer noch, auch wenn ich sie weitergegeben habe.
Geben ist doch das falsche Wort dafür.
Habe ich keinen Verschlüssel. Also alles Materielle, was ich weitergebe, einfach so frei weggebe, das habe ich nachher nicht mehr. Ich kann mich davon nicht mehr erinnern. Das Wissen behalte ich auch.
Gut, dann lassen wir Thomas machen.
Ja, so einmal zu dem Thema Ausbeutung. Da denke ich, liegt ein Missverständnis vor. Und zwar kann ja freie Software auf zwei verschiedene Arten entstehen. Und zwar einmal dadurch, dass jemand das bezahlt macht als Dienstleistung. Das heißt, entweder Programme von Grund auf schreibt oder bestehende Programme verbessert und dann eben für diese Dienstleistung auch bezahlt wird. Oder im anderen Fall, da er diese Tätigkeit als Hobby macht. Wenn jetzt aber einer eine Tätigkeit als Hobby macht und freiwillig sagt, dass die dass die Leute, die dann das Resultat, das Geistige, in Form eines Vervielfältigungsstückes bekommen, damit fast alles machen können, was sie wollen, das heißt auch Geld verdienen, dann ist das keine Ausbeutung, sehe ich so. Denn das ist etwas, was derjenige freiwillig so gewollt hat. Er hätte genauso gut die Möglichkeit, im heutigen System zu verweilen, das heißt, seine geistigen Ergüsse, die er in seiner Freizeit gemacht hat, insofern sie wirklich alle auf seinem Mist gewachsen sind, proprietär, das heißt durch geistiges Eigentum zu vermarkten, oder wenn er Geld braucht, die Tätigkeit von vornherein als Dienstleistung aufzuziehen. Das heißt, um diese Sachen, um die es hauptsächlich ging in dem Vortrag, oder in weiten Punkten des Vortrages, sind Dinge, die irgendwelche Leute deshalb machen, weil sie ihnen Spaß machen. Und ja, was war das? Was war die andere Sache noch?
Ja, diese Fundamentalkritik, ich weiß nicht, ob du da noch so schnell was sagen kannst. Unserer Lebenswelt hier, dass diese Automatisierung und diese Produktions-
Ach so. Das
Paradigma zu produzieren,
ja.
Eben so.
Stimmt. Ja, da würde mich mal interessieren, was denn die Alternative dazu sein soll, zum automatisierten Produzieren. Die Alternative?
Gar nicht produzieren.
Auch wenn du siehst, was wir an Ressourcen verbrauchen, wo das hinführt in den paar Jahren, unsere Erde meint, wenn du das als Modell für die Mehrheitswelt siehst, oder zu Recht, was du angesprochen hast, wo man völlig vergessen hat, dann kann die Antwort nur lauten, gar nicht produzieren. Wer schließt, wir brauchen keine scheiß Autos mehr, da haben wir genug von, ein paar Busse bald noch verbraten, wir brauchen diese ganzen scheiß Flugzeuge und Großraumflugzeuge nicht, wir brauchen den ganzen Müll. Aufhören. Wenn du propagierst, genau das Gegenteil. Mehr produzieren, mehr produzieren, mehr produzieren. Brauchst du noch ein Auto mehr, als wir jetzt schon haben? Wer braucht das denn? Jeder sitzt alleine in so einer Blechkiste und wurkt auf der Autobahn nebeneinander her, von Wuppertal nach Köln, morgens hin und abends zurück, 3 Stunden im Stau.
Das sehe ich.
Ist das dein Ideal, dass da noch 20.000 Waldkisten zukommen, die Autobahn noch eine Spur breiter wird?
Bewusst
also, jetzt, aber, in der Hinsicht... Also man kann dieses Problem nicht dadurch lösen, dass man irgendwelchen Leuten vorschreibt, was sie gut zu finden haben, sondern das kann man nur dadurch lösen, dass man die Leute aufklärt, wo die Vorteile liegen, wenn sie beispielsweise mit der Bahn reisen. Das ist ja nicht nur so, dass das die Umwelt schont, das ist ja auch ein angenehmeres Reisen. Nur das muss man den Leuten erstmal klar machen.
Oder ist eine Wortmeldung, darf dann noch...
Bei dieser Form geht es nicht um eine Mehrproduktion, sondern um eine Besserproduktion.
Richtig.
Es geht darum, dass also nun letzten Endes die Produkte nach den Wünschen der Menschen gestaltet werden. Dass also, was weiß ich, naja, wenn die Leute sich unbedingt ein Auto kaufen wollen, dann sollen sie halt ein technisch optimiertes Fahrzeug nehmen. Also nicht so ständig alles bei Minuten irgendwie mit dem Gang rumwurschteln müssen, sondern wo das vielleicht automatisch geht.
Meine Gefahr ist nur, dass wir weiterhin glauben, dass die Technik uns rausbringt aus dem Dilemma, wo die Erde liegt. Und das habe ich ja sehr gerne, das sehe ich auch immer wieder hier in den Vorträgen so als Grundstimmung. Und das ist dieser alte aufklärerische Gedanke, voranschreiten und so weiter. Gut, dann brauchen wir es gar nicht bei dem Namen nennen. Denn auf jeden Fall haben wir Probleme auf der Welt, weil wir zu viel Energie verbrauchen, die Stoffströme sind einfach nicht ausreichend. Ohne dass es hier zu einem Dilemma führt. Und da hilft natürlich auch keine Automatisierung. Bisher haben wir keine Energiequellen zur Verfügung, die tollen regenerativen Energiequellen rechnen sich energetisch außer Wind. Da kommt Plusenergie raus, Solarzellen sind energetisch von der Energiebilanz, steckt mehr Energie rein, als du rauskriegst. Das heißt, wir haben keine. Und mehr automatisieren heißt immer mehr Energie oder beziehungsweise Strom verbrauchen. Strom und Energieverbrauch kann man gleichsetzen. Ich brauche eine gewisse Anzahl an Stoff und eine gewisse Anzahl an Energie. Und das Problem ist auch, es wird bestehen. Es wird sich dramatisch verschärfen in den nächsten Jahrzehnten.
Also ich würde ein bisschen widersprechen, dass wir hier, dass die Technik jetzt da irgendwo reingebracht wird. Die Technik hat sich genau so reingebracht, wie sie sich da rausstellen will.
Wir haben nicht reingebracht.
Wir haben da reingebracht, wie wir müssen sich da rausstellen. Und zwar über die eigene Gesellschaftsformation. Also ich denke, dass der reine Technikverdichtungsmus hängen wird, also wir direkt wohl nicht an. Die Verstand gibt es, dass wir als handelnde Menschen, als nicht handelnde Menschen jetzt nicht das.
Weil da eben das, also die Technologieentwicklung geht aber dahin, dass wir das von anderen Energien ersetzen. Ja, Beispiel Brennstoffzelle. Das ist zum Beispiel ein.
Brennstoffzelle heißt, du verbrennst
Sauerstoff
in Wasserstoff. Den Wasserstoff musst du herstellen. Und dazu brauchst du noch. Und das muss sich Energie
besprechen. Ja, natürlich. Eine Solarzelle hat man am Anfang war ja auch 7-mal teuer. Jetzt rechnet sich gerade so nicht. Ja,
das sagen wir also auch, das ist ein Wettlauf mit der Zeit.
Natürlich,
das ist mal. Und die Frage ist, schaffen wir es, schnell, effiziente, regenerative Energiequellen zu erschließen, wie wir uns ruinieren? Und ich sage, wir schaffen es nicht. Und der Versuch ist natürlich tödlich.
Aber genau, eben, weil man das erkannt hat.
Darf ich mal kurz?
Noch eine Sache, wenn man eben im Roten
am Beispiel Linux. Das hat Schrift gesagt.
Hier war noch diese.
Darf ich mal kurz?
Lass uns mal eben Augenblick, dass er noch gerade dran war.
Also
noch
hier Energie zu reduzieren, das ist die eigentliche Diskussion.
Doch der Kollege da im Boot hat sich schon die ganze Zeit gemeldet und dann wollte der Thomas noch was zu sagen. Jo, bitte.
Ich finde auch der eigentlich interessante oder der jetzt in der Diskussion relevante Aspekt von dieser ganzen Freundschaft der Geschichte ist doch die, dass Leute es eben ohne einen Herrn Schrenn oder ohne was weiß ich, sozusagen einen Parteichef oder dergleichen geschafft haben, hier irgendwie zu zeigen, dass Leute in freier Verbindung in der Lage sind, eine nennenswerte Position auf die Beine zu stellen, die eben auch an Bedürfnissen orientiert ist. Und ich denke, das ist die Richtung, die es ja nur gehen kann, wenn man tatsächlich so ein Problem lösen will, wie Chancen der unsinnigen Position. Viele Leute sind ja gezwungen, kriegen sie die Kraft zu sehen, weil sie gezwungen sind, Geld zu verwenden. Wenn sie kein Geld haben, dann müssen sie nicht verhungern und erfrieren und der ganze Scheiß. Ja? Und das kann eben nur. Manchmal in einer Gesellschaft passiert, die auf freier Vereinbarung und in gegenseitiger Solidarität funktioniert oder lebt. Sonst kann man damit einfach aufhören. Das ist keine Chance. Und ich denke, das ist die Botschaft, die eigentlich die Bewegung, also die Freisoftware-Bewegung, auch nach draußen an die Gesellschaft antragen wird und sagt: Hey Leute, wir können zusammen was schaffen. Und dazu gehört dann aber auch, dass man auch die Probleme in dieser Gesellschaft dann eben auch beachtet und versucht sich dann eben daran, zu den heiligen Leitern von Dubai tätig zu werden, damit dann auch umgekehrt die normalen Menschen, die eben den ganzen Müll produzieren müssen, weil es bleibt ihnen eigentlich keine andere Wahl, sind dazu gezwungen, damit die dann eben, sag ich mal, auf uns aufhören und sehen können, aha, es geht, vielleicht Vertrauen schöpfen und dann vielleicht eben sowas auch als ein organisatorisches Pferd oder als ein organisatorisches Hilfsmittel oder als ein organisatorisches Know-how für sich selber in ihrer Organisation dann verwenden können. Anders wird es nicht gehen. Ich denke, das ist der wirtschaftliche Punkt, dass jeder, der ist ein paar Mal angesprochen worden, dass die Leute, die jetzt bei Software produzieren, ja selber auch irgendwo Geld nehmen müssen. Da ist ja vielleicht eine Möglichkeit, mal über eine Konkretisierung nachzudenken, dass man eben auch in dem Bereich versucht zu organisieren, gegenseitig die Hilfe etc. aufzubauen und dann nicht irgendwie individuell sich halt den Moloch in den Job zu sehen, sondern das irgendwie gemeinschaftlich anzugehen, da eben solidarisch Strukturen aufzubauen.
Und das war ein gutes Schlusswort, wenn der Thomas noch einen Satz dazu sagen kann. Ja, dann ist nämlich schon 10 nach.
Ja, das, was ich noch sagen wollte, war zu dem Beitrag davor. Und zwar habe ich da was gehört von einem Wettlauf mit der Zeit. Das heißt, dass die Umwelt im Moment immer weiter zerstört wird und die technische Entwicklung gerade nicht schnell genug ist, um diese Umweltzerstörung aufzuhalten. Ja, aber im Moment.
Lass uns doch damit aufhören, ja? Wollen wir es so machen?
Könnt ihr noch weiter?
Also sonst löst sich das so unangenehm auf und so war es schön.
Okay. Hey, noch ein letztes Wort.
Doch noch ein letztes.
Wenn man durch diese Vorgänge wirklich dadurch darauf hinwirken kann, dass sich die Produkte schneller verbessern. Das heißt auch, dass sie schneller umweltverträglicher werden und schneller weniger Energie verbrauchen. Dann ist es doch genau das Richtige.
Okay, das war's jetzt schon. Die Fete fängt auch schon an, ne? Musik. Ja.
So.
Thank you.